Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir das so bekennen dürfen, dass wir an dich glauben, dass du gekommen bist, neues Leben gebracht hast, Ewigkeit geschenkt hast, in der Form, dass wir einmal immer bei dir sind. Und danach sehnen wir uns. Wir sehnen uns nach dir. Wir fragen. Wir sind oft irritiert über die vielen Dinge, die in dieser Welt passieren, die ganzen Gemeinheiten und Ungerechtigkeiten. Und ich danke dir, dass du gekommen bist, um das Schwache, das Verkrüppelte, das Lahme, das Blinde, das Bedürftige zu retten, zu heilen und dem entgegenzugehen. Und da danke ich dir auch heute Morgen für all das, was wir schon gehört haben. Und bete, Herr, dass du so uns mit hineinnimmst in dein Herz. Ein Herz deiner Liebe, deiner Güte und das voller Wohlwollen, aber auch manchmal voller Schmerz ist. Amen. Wir befinden uns in unserer Römerbriefreihe. Heute mit einem Titel, ja, ich musste auch lange überlegen, Gottes geheimnisvolle Verwurzelung von Juden, Christen und Juden oder das Unglaubliche möglich gemacht. Ich glaube, irgendwie hier, jetzt geht es einigermaßen, möglich gemacht. Es sind einige Kinder dabei und jetzt will ich mal fragen, wer kennt denn von den Kindern vielleicht diesen Baum? Das ist ein sogenannter Ölbaum, der kann bis 10, 20 Meter hoch werden, ja, kann oft mehrere hundert Jahre alt werden, soll einen in Italien geben, in Griechenland, Entschuldigung, auf Kreta, der könnte bis 4000 Jahre alt sein. Man kann das nur nicht so genau messen, weil die innen auch ziemlich hohl sind, aber dieser Baum hat heute eine Bedeutung für uns. Wer von den Kindern mag denn Oliven? Eins. Ja, wer von den Erwachsenen mag denn Oliven? Oh, wow, wow, alles schon griechianisiert hier. Mögen Oliven? Ja, ich mochte die früher auch nicht, heute mag ich die. Und damals war das eine ganz, ganz wichtige Frucht. Ja, da hat man ganz viel von gelebt und die schmecken auch so gar nicht. Die muss man erst bearbeiten mit Wasser oder mit anderen Flüssigkeiten, damit die überhaupt schmecken. Man benutzte das Öl zum Backen, fürs Licht, für die Salbung von Kranken, für kranke Stellen. Also kann sagen, so damals die Ölquelle, alles irgendwie drehte sich darum und wurde gebraucht, auch der Wein, aber auch gerade dieser Strauch. Und dazu gibt es dann auch später noch ein Beispiel. Wir befinden uns, wie gesagt, immer noch in unserem Römerbrief. Wir erinnern uns vielleicht, eine kleine Gruppe von Christen in einer riesig großen Stadt, 1 Million Einwohner, der Kaiser, der mächtigste Mann der Welt, lebte dort. Eine kleine Gruppe von Christen, vielleicht 300, 400, 500, mehr nicht um diese Zeit, erhält diesen Brief. Diesen wunderbaren Römerbrief, der uns wirklich noch einmal zeigt, wozu der Mensch fähig ist oder was er ist, dass er Erlösung bedarf und dass Israel genauso Erlösung bedarf, dass wir Menschen, die wir neu geworden sind in Christus, mit dem Geist erfüllt sind, ewiges Leben tragen, aber auch Verantwortung haben. Und heute etwas, was in eine, wie soll ich sagen, eine Zeitepoche fällt, die wir vielleicht noch viel eher begreifen als einige Leser Jahrhunderte vor uns. Über welches Israel reden wir? Das werden wir uns später noch einmal angucken. Paulus schreibt diesen Brief und er schreibt in Kapitel 9 dieses hier. Was ich nun sage, sage ich in der Gegenwart von Christus. Es ist die Wahrheit. Ich lüge nicht. Und der Heilige Geist bestätigt es mir durch mein Gewissen. Mein Volk ist erfüllt von tiefem Schmerz, mein Herz ist erfüllt von tiefem Schmerz und großer Trauer um mein Volk. meine jüdischen Schwestern und Brüder, ich wäre sogar bereit, für immer verflucht zu sein und von Christus getrennt, wenn ich sie dadurch retten könnte. Das muss man mal so ein bisschen tiefer gehen lassen. Paulus sagt, das ist so tief in meinem Herzen. Ich habe so viel Schmerz darüber, dass mein Volk Christus nicht annimmt. Und wenn es denn möglich wäre, würde ich auch für ewig verdammt sein wollen, wenn sie es denn annehmen würden. Das ist schon eine steile Aussage. Und da merkt man, da ist jemand so berührt und so voller Geist, so voller Leben und Liebe, erfüllt von dem Geist Gottes, der sagt, das wäre es mir wert, wenn sie dich doch Christus erkennen würden, so wie ich dich erkannt habe. Er leidet. Er ist krank. Ich habe gedacht, das ist wie so ein Vater, der sieht, wie sein Kind stirbt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in dieser Situation war oder vielleicht Menschen kennt, die in so einer Situation war. Und man würde gerne unbedingt helfen. Und wenn man das Herz geben könnte, würde man es tun. Die Niere gibt man schon mal eher schneller weg. Das hat auch unser ehemaliger Bundespräsident vorgemacht. Und das finde ich auch toll, dass so etwas auch in uns oder unter uns geschieht. Aber dein Herz, mein Herz, das kann man nur einmal geben. Und sobald das draußen ist, ist kein Leben mehr da. Paulus leidet. Paulus leidet, sein Herz ist so voller Liebe, so voller evangelistischer Geist. Er will, dass sein Volk gerettet wird. Und wenn du jetzt ein missionarisches Gabenprofil hast, wenn in deinem Herzen tief etwas von Mission verborgen ist oder Gestalt gewinnt, dann wirst du jetzt mitfühlen. Dann wirst du denken, ja, das Evangelium muss verkündet werden. Ob das auf der Pfingstjugendkonferenz ist oder hier in der Gemeinde ist oder dort, das Evangelium muss verkündet werden, damit die Leute hören, wie wichtig es ist, Jesus kennenzulernen. So ein Schmerz begleitet ihn. Jesus sagt einmal in Johannes 15, niemand hat größere Liebe als der sein Leben gibt für seine Freunde. Jesus hat sein Leben gegeben für Sünder, heißt es in Kapitel 5, und für seine Feinde. Wir haben im Seminar auch noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Ja, da ist doch niemand Feind. Ich bin doch kein Feind Gottes. Oh Gott, komm, kämpfen sowieso nicht. Aber irgendwie, das ist doch nicht in uns. Doch, es ist in uns. Tief in uns drin. Unsere Erlösungsbedürftigkeit ist so stark, dass das Gesetz uns nicht helfen konnte, sondern es sogar noch versucht wieder, sobald wir meinen, wir hätten es geschafft, wir sind ein Stück besser. Oder wir fangen uns an zu vergleichen. Es ist tief in uns. Und Christus sagt, wir sind, wenn wir glauben, seine Freunde. Ganz was anderes. Lest mal Offenbarung 1 oder 2, so wie Jesus sich da vorstellt. Dann denkt man, boah, so einen Freund habe ich. Das ist schon Hammer. Das ist nicht der kleine Taschen-Jesus, den man ab und zu mal rausholt, wenn man im Gottesdienst kommt und dann ist er schnell wieder weg. Paulus ist Jude und er ist Christ geworden. Das ist für mich wichtig heute, weil auch gerade Juden immer wieder antisemitischen Vorwürfen ausgesetzt sind. Wir haben jetzt auch den Kirchentag und da bedauere ich zutiefst, die Leute, die mich kennen, wissen das, bedauere es zutiefst, dass messianische Juden, also Juden, die an Christus gläubig geworden sind, dort nicht erwünscht sind. Sie dürfen dort keinen Platz haben. Sie dürfen dort nicht sagen, dass sie an Jesus glauben. Bei aller Geschichtshistorie bedauere ich das sehr und leide mit. Und wenn es da eine Unterschriftaktion geben würde, ich würde sie mit unterschreiben, obwohl ich nicht so gerne so ein Unterschriftenzeichner bin. Paulus. Welches ist das jüdische Volk? Israel? Israel hatte 2014 8,2 Millionen Einwohner, davon 6,1 Millionen Juden, also etwa 75%. Davon aus allen Ländern, müsst ihr mal lesen, das ist eine Riesenlatte, wo die überall herkommen. Das ist begeisternd. Und dann gibt es aber auch noch über 20% Araber und natürlich auch noch andere Einwohner wie Christen und so weiter. Also hier vielleicht ein kleiner Hinweis schon. Israel darf man nach meiner Kenntnis nicht mit dem Staat Israel gleichsetzen, mit allen Bürgern Israels, sondern mit den Juden selbst. Sie sind das Volk Israel, das Gott als seine besonderen Kinder erwählt hat. Ihnen hat Gott seine Herrlichkeit offenbart, mit ihnen hat er Bündnisse geschlossen und ihnen hat er sein Gesetz gegeben. Sie erhielten das Vorrecht, ihn anzubeten und sie empfingen seine Zusagen. Ihre Vorfahren waren die Stammväter und auch Christus selbst stammt seiner menschlichen Herkunft nach aus dem jüdischen Volk. Er ist Gott, der über alles regiert. Ihn loben wir in alle Ewigkeit. Amen. Römer 9. Gott hat sein Volk nicht allein gelassen. Und jeder, der das so ein Stück beobachtet, wird sehen, es ist und es bleibt Gottes erwähltes Volk. Aber Gott sagt auch, ich schenke meine Gnade und mein Erbarmen, wem ich will. Das Volk Israel musste kläglich erleben, was es bedeutete, dass der Tempel nicht mehr da war. Jetzt will ich die Kinder mal fragen, kennt ihr dieses Gebäude? Wer kennt das von den Erwachsenen? Burj, Burj Khalifa, okay. Wie groß ist das Ding denn? Ja, 830 Meter habe ich hier gelesen. Das ist eine Wahnsinnshöhe. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie hoch das ist. Und dieses Gebäude könnte kein Mensch einfach so einreißen. Gut, heute wissen wir, eine Atombombe würde das schaffen. In einer Millisekunde. Aber kein Mensch könnte das. Und so dachten die Juden damals auch über den Tempel, das kann kein Mensch, diesen Tempel, der über Jahrhunderte aufgebaut wurde, der stark und kräftig ist mit mächtigen Steinen und was übrig geblieben ist, ist diese Mauer. Wer einmal so ein bisschen im Internet mal forscht, mal ein paar Bilder sieht, der wird mal erleben oder erfahren oder einfach mal eine Vorstellung davon bekommen, wie groß dieser Tempel war. Und kein Jude hätte sich vorstellen können, dass dieser Tempel einmal abgebrochen, abgerissen wird. Aber es geschah im Jahre 70. Und danach wurde das immer dünner mit dem Volk Israel. Sie wurden 2000 Jahre, könnte man sagen, in alle Welt zerstreut. Immer mal zwischen Anerkennung, Duldung und Verfolgung bis zum Tod. Das war die Geschichte der Juden, bis es anfing, Ende des 19. Jahrhunderts, bis es anfing, dass der Staat Israel ein Staat wurde, dass die Juden wieder einen Staat hatten. Wir wissen um unsere deutsche Verantwortung. Auch das wird oft vergessen. 6 Millionen Juden gestorben sind. Immer bedenken, kleine Kinder, Omas, Opas, Väter, Behinderte, ganz gleich, wurden in Gaskammern geschickt. Immer wieder gegen dieses Volk. Und die Frage, die hier auch auftaucht in dem Brief ist, haben denn die Juden jetzt endgültig verloren? Sind sie denn jetzt endgültig, ist jetzt endgültig mit ihnen vorbei? Nein, sagt Paulus, nein, sie bleiben es. Und das werden wir auch noch mal sehen, bis dieser Staat entstand. Und auch was viele Leute nicht wissen ist, wenn man da heute Blühendes sieht, das war früher nur trockene Erde. Mit Kibbuze und mit ganz viel Verstand aus allen Ländern der Welt wurden Sachen entwickelt, dass dort Grünes wächst und gedeiht. Das hat es vorher dann nicht so gegeben. Das ist genial, das mal nachzuleben. Und Paulus sagt es uns Ich frage nun, hat Gott sein Volk, die Juden, etwa verstoßen? Natürlich nicht. Vergesst nicht, dass ich selbst ein Jude bin, ein Nachkomme Abrahams vom Stamm Benjamin. Gott hat sie in einen tiefen Schlaf versetzt. Bis auf den heutigen Tag hält er ihre Ohren verschlossen, sodass sie nicht sehen können, und ihre Ohren verstopft, sodass sie nicht hören können. Was für ein Wort. Und dann folgt weiter, die Juden sollen zur Eifersucht gereizt werden, dass die Christen den Messias empfangen. Glaublich. Paulus erfüllt vom Heiligen Geist. Und dann muss man sich vorstellen, dass so ein Volk nach Jahrhunderten, 1800 Jahre, verstreut in alle Welt und auf einmal wieder Volk wird. Das ist absolut ein Wunder in der Geschichte, in der Historie. Das gibt es nicht. Alle Völker haben sich mit der Zeit assimiliert, sagt man, angepasst. Ja, man hat gegenseitig geheiratet, hat dann gleiche Kinder bekommen, die haben wieder geheiratet. Vierte, fünfte Generation, dann weißt du das nicht mehr, wer du warst. Dann weißt du nur, oh, mein Großopa oder Ur-Ur-Uropa war mal Italiener oder so. Oder. Aber sie haben sich als Volk bewahrt. Der Geist Gottes hat sie immer wieder eins werden lassen, indem, dass sie Juden geblieben sind. Dass sie ihre Feste gefeiert haben, ihre Erinnerungen. Und auch Jesaja und andere Propheten im Blick hatten. Und das sich irgendwann verwirklicht. Und jetzt haben sie wieder Land und wieder Feinde. Rundherum, noch am selben Tag, am 14. Mai 1948, in derselben Nacht erklärten Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien, Libanon, Irak, Syrien dem jungen Staat den Krieg. 300 Millionen Araber rund um Israel und das kleine Volk. Und es wächst. Und es ist da. Und es lebt. Das ist ein Wunder Gottes. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Jetzt komme ich nochmal zu dem Baum zurück. 11 ab Vers 17. Doch einige dieser Zweige, damit sind die Juden gemeint, wurden herausgebrochen und du, der Zweig eines wilden Ölbaums, wurdest eingefropft. Nun erhältst du ebenfalls Kraft aus der Wurzel des Ölbaums und nährst dich von seinem Saft. Doch sei nicht stolz darauf, dass du anstelle des herausgebrochenen Zweige eingefropft wurdest. Vergiss nicht, dass du nur ein Zweig bist und nicht die Wurzel, denn nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Ich weiß nicht, ob ihr diese Stelle schon mal gelesen habt, mal da eingetaucht seid, was das bedeutet. Hey, wir sind eingefropft worden. Jetzt muss man sich das gut vorstellen. Es gibt ja so Baumveredelung. Und ich hatte mal einen Freund, der hat, sein Vater hatte 5 verschiedene Apfelsorten an einem Baum. Ich habe jetzt sogar gehört, jemand hat an einem Apfelbaum einen Birnenbaum gemacht. Ja, also hast du Äpfel, Birnen, kannst du einmal rund gehen, hast du Obstsalat, sozusagen. Das geht natürlich nur mit ganz bestimmten Bäumen, aber jetzt müsst ihr etwas verstehen, was man so nicht sofort ersichtlich ist. Das macht man zum Beispiel auch, um Apfelsorten zu retten. So, es gibt so eine 900 Jahre alte Apfelsorte, Ebelsborsdorfer. Hat schon mal jemand gegessen? 900 Jahre alt, ist nicht so gut. Nein, diese Apfelsorte ist gerettet worden. Alles gut. Nun macht man so eine Veredelung, man hat einen Stamm und möchte da etwas Gutes draufsetzen. Aber genau das geschieht hier nicht. Es geschieht etwas, womit man nichts anfangen konnte, mit dem wilden Ölbaum, der überhaupt nicht schmeckte, der überhaupt nicht zu gebrauchen war, den fropft man auf einem guten auf. Das ist so, als wenn der neue Porsche, wir haben ja jetzt gerade den 1.000.000. Porsche 911 mit einem Abmotor ausstattet. VW Ab, kennt ihr? Kleines Ding. Das macht keinen Sinn. Das wird keiner machen. Das Auto wird auch nicht verkauft werden. Vielleicht von jemandem, der das nur vom Haus stehen haben möchte und so, oh, hier, guck mal, 9-11er. Aber dann, nachdem der Zündschlüssel gedreht ist, kommt nichts. So muss man sich das hier auch vorstellen. Das würde kein Obstbauer machen. Das ist totaler ökonomischer Unsinn. Etwas Niederwertiges, Minderwertiges, das, was man nicht gebrauchen kann, in etwas Gutes hineinzufropfen. Aber das hat Gott getan. Und deshalb dürfen wir, die wir nicht Juden sind, glauben. Und deshalb kann ich einen Antisemitismus, also etwas, was gegen Juden ist, von Christen heraus überhaupt nicht verstehen, wenn man diese Stelle verstanden hat. Wenn man verstanden hat, dass wir dazugekommen sind und nicht uns da überheben, sondern dankbar sind dafür, dass es den Stamm gab und gibt. Und dass Gott hier genauso wirkt und es so wertvoll ist. Die haben das, glaube ich, nicht so gelesen. Wir hatten vorhin Muttertagslied, ich fand das toll. Ich habe das super gemacht, haben wir alle geklatscht. Ich habe gehört, auch mal Vatertagslied sein können, ne? Lieber Vati, so irgendwie. Wo ich auch nochmal so dachte, es ist auch gut, seine Eltern zu achten und zu ehren. Auch seine Gemeinde. Vielleicht ist in deiner alten Gemeinde vielleicht gerade eine Musik, die du gar nicht magst. Oder die älteren Geschwister sind irgendwie so irgendwie komisch geworden. Jemand sagte mal, spuck nicht in den Brunnen, aus dem du getrunken hast. Soll heißen, achte das, woher du etwas genommen hast und wer dir etwas gegeben hat. Und so auch hier bei diesem Bild und bei diesem wunderbaren Aussage im Römerbrief. Nicht vergessen, wir sind die Heiden, die gläubig geworden sind und eingefropft wurden. Ich schenke meinen Barmen, wem ich will. Und damit schließe ich, auch wie Paulus. Wie wunderbar ist doch Gott, wie unermesslich sind seine Reichtümer. Wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Denn wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Und wer hat Gott jemals so viel gegeben, dass Gott ihm etwas zurückerstatten müsste? Denn alles kommt von ihm. Alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Amen. Amen. Gut.